Also da merkt man mal wieder, was so ein persönliches Treffen ausmacht.
Ein Angestellter, das haben wir schon mehrfach jetzt gesagt, ist halt ein Fixkostenpunkt, kein variabler Kostenpunkt. Also wann können wir es uns dann doch leisten, beziehungsweise macht es wirklich Sinn, gegebenenfalls auch schon in Vorlage zu gehen?
Hey Leute, herzlich willkommen zu Chianti und Riesling, dem Podcast über Unternehmertum, Politik, Kultur und alles andere.
Herzlich willkommen zurück zu Chianti und Riesling. Neue zweiwöchige Folge, wie immer. Wir haben ja eigentlich gesagt, dass wir unbedingt wieder Samstag früh aufnehmen wollen. Das hat dieses Mal wieder nicht geklappt. Du darfst gleich erzählen, warum. Mein Name ist Paula Vorbeck und mit mir gegenüber heute digital sitzt wie immer mein wundervoller Co-Host, Co-Founder und bester Freund Carmine Sienna, auch genannt Mino. Mino, wie geht's dir?
Mir geht es gut, vor allem, oder was heißt gut? Mir geht's sehr gut, vor allem, weil du jetzt eben auch wieder sagst, dass ich dein bester Freund bin. Das heißt, wir haben jetzt das Kriegsbeil begraben und alles ist wieder so.
Du hast zwei Wochen nicht mit mir geredet, das war das Problem.
Exakt. Also wir haben das wirklich jetzt auf heute verschoben, um das endlich mal zu klären vor unseren Hörerinnen und Hörern. Aber ja, jetzt ist mein armes, gebrochenes Herz wieder geflickt. Ja. Wie geht's denn dir?
Ja, geht so. Also ich bin immer noch ziemlich krank, deswegen entschuldigt meine Stimme, wenn sie mal irgendwie versagt. Irgendwie gleichzeitig habe ich unfassbar viel gearbeitet heute, habe ich das Gefühl. Also an Stunden, das hat irgendwie nicht aufgehört. Und meine Tochter ist auch ein bisschen angeschlagen, also es ist alles gerade nicht so einfach. Aber ich fühle mich jetzt richtig gut, weil dieser Podcast für mich echt ein super Ausgleich ist und ich mich sehr auf die Folge freue.
Sehr schön, das tue ich auch. Du hast ja gerade gesagt, wir haben mal wieder eine doch unter der Woche Aufnahme, Mittwochabend diesmal sogar, also nochmal einen Tag früher als beim letzten Mal. Was einfach dem geschuldet ist, dass wir jetzt am Wochenende, wo eigentlich die Aufnahme wäre, etwas ganz, ganz Bezauberndes machen, nämlich unsere ganz, ganz bezaubernde Weintour an der Mosel, die du und Evelyn mir zum 30. Geburtstag geschenkt habt. Da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf und bin sehr, sehr gespannt. Ich habe ja tatsächlich auch noch gar keine Ahnung, wo genau es hingeht, was mich erwartet. Deswegen werde ich beim nächsten Mal drüber berichten.
Ja, das wird super schön. Ich muss Samstag früh um 4.30 Uhr hier die S-Bahn nehmen. Also wir sind durchgetaktet, wir sind durchgeplant. Ich meine, wir verreisen mit Evelyn Wagner, wie soll es auch anders sein? Aber du kannst dich drauf freuen, es wird super.
Ja, absolut. Da bin ich mir aber auch sicher.
Deswegen, wir hoffen, dass bis Sonntag nichts Gravierendes in der Weltpolitik passiert. Ansonsten holen wir das in zwei Wochen nach. Und genau. Ich würde sagen, wir starten rein.
Machen wir.
Was ist das heutige Thema?
Ja, nachdem ja die letzte Folge, ich würde mal im Hauptteil sagen, etwas langweilig war vielleicht oder jetzt nicht so spannend wie vielleicht die Folgen davor, die sonstigen Folgen, die wir über unsere Jahre, die wir jetzt schon Podcast machen, aufgenommen haben, ging es danach eigentlich wieder Schlag auf Schlag, also so wie wir das eigentlich auch erwartet haben, ja, ich würde mal sagen, das war die Ruhe vor dem Sturm mal wieder. Es gibt ja immer so Phasen, wo es dann mal weniger wird und dann wieder mehr. Und es kam auch wirklich wie gedacht. Wir haben tagtäglich neue Anfragen reinbekommen. Ich würde sagen, der Vertrieb läuft gerade so gut wie lange nicht, also wie absolut vor einigen Monaten, dass man merkt einfach auch dort ist das Saisongeschäft ganz offensichtlich, weil die Hochschulen natürlich ihre Intakes erstmal beenden wollen und ihre ganzen Bewerbungen, die einkamen, verarbeiten möchten und dann sich nach neuen Tools umgucken. Und das ist jetzt gerade extrem der Fall. Das war letztes Jahr genau der gleiche Zeitpunkt. Ja. Also habe ich mir auf jeden Fall auch so gemerkt. Und man sieht, dass wir ja gerade eine Hochschule nach dem anderen onboarden. Ne? Ja. Also das ist sehr gut, aber das ist halt operative Tätigkeit. Das ist jetzt nicht so spannend. Spannend war auf jeden Fall mein Besuch in Köln. Ich war ja mit unserer kleinen Viktoria Köln bei euch zu Besuch am Donnerstag auf Freitag letzte Woche. Und dort haben wir unseren potenziellen neuen Partner, / Investor getroffen. Aus Berlin, extra angereist, nicht extra für uns, aber er war halt da und wir haben natürlich die Chance genutzt und das war sehr, sehr gut. Also da merkt man mal wieder, was so ein persönliches Treffen ausmacht.
Absolut.
Wie man sich da unterhalten kann auf einer gemütlichen Dachterrasse mit einem Glas Wein. es ist einfach viel persönlicher. Man merkt, das sind einfach ganz normale Menschen, junge Menschen, die da sitzen, die ein sehr erfolgreiches Business aufgebaut haben und die uns jetzt helfen möchten, genauso erfolgreich oder sogar noch erfolgreicher zu werden. Ja, und da haben wir uns auf jeden Fall auf persönlicher Ebene super gut verstanden und ich freue mich schon auf den Moment, wo wir die Verträge endlich unterschreiben und ich endlich erzählen darf, was wir denn da so besprochen haben und in welche Richtung jetzt Compound auch gehen wird. Das möchte ich jetzt aber noch nicht tun, weil, da kannst du vielleicht jetzt auch noch mal was zu sagen, es ist ja noch nicht in trockenen Tüchern, ja, die Tinte ist ja noch nicht trocken.
Ja, nee, absolut. Also erstens möchte ich noch kurz da ansetzen, wovon du gerade geredet hast, nämlich, dass es einfach unglaublich wichtig ist, diesen persönlichen Kontakt natürlich zu den Leuten zu haben, weil letztendlich werden das im besten Falle, und das ist ja auch unser Ziel, eben unsere neuen Gesellschafter. Und so wie mit den Gesellschaftern davor, muss man sich auch persönlich verstehen. Ja? Muss prüfen, ob man auf der gleichen Wellenlänge ist, ob man die gleiche Vorstellung hat von dem, wie die Partnerschaft beispielsweise aussehen soll, etc. Genauso wie wenn man ja, seinen potenziellen Partner oder seine Partnerin im Leben auch trifft. Ne? Deswegen Partnerschaft passt da auch ganz gut und deswegen war das ganz schön. Ich habe da Ladies First gegeben und dich und Evelyn dahin geschickt sozusagen und habe währenddessen auf die kleine Victoria aufgepasst. Das ist meine kleine Patentochter, da lasse ich mir das nicht nehmen sozusagen. Und da konntet ihr beiden Mädels auch mal wieder eine schöne Zeit zusammen verbringen. Und genau, aber wie du sagst, es ist halt noch nicht safe. Es ist noch nicht safe, weil wir haben noch keine Verträge unterschrieben. Wir sind nämlich jetzt gerade wieder in dieser Phase, von der wir euch Anfang des Jahres bereits berichtet haben, wie es damals aussah mit unseren jetzt aktuellen schon Gesellschaftern. Nämlich, dass wir jetzt gerade so ein bisschen das Vertragswerk am Aushandeln sind. Ihr wisst, wir haben davon schon mal berichtet, dass man in so einem Fall gerne mal ein sogenanntes Wandeldarlehen eingeht. Man also quasi erstmal Geld bekommt. Derjenige, der das Geld einem gibt, noch nicht direkt Gesellschafter wird, sondern erst im Zuge einer nächsten Finanzierungsrunde dann eben sein Darlehen wandelt in Anteile am Unternehmen. Ne? Deswegen Wandeldarlehen. Und bereits in so einem Wandeldarlehen werden normalerweise so ein bisschen die Eckpunkte der späteren Finanzierungsrunde auch schon festgehalten, beziehungsweise wie man damit umgeht. Ja? Und da sind immer wichtige Punkte drin für beide Seiten sozusagen. Für den Darlehensgeber, der sich natürlich absichern möchte, so viele Rechte wie möglich schon am Unternehmen irgendwie zu bekommen. Ob das jetzt Einsichtsrechte sind, ne? Also können wir die Bücher sehen, werden wir entsprechend informiert, ne? Informationspflichten seitens des Unternehmens. Aber halt eben auch so Sachen wie, ja, zu welcher Bewertung wird denn dann am Ende gewandelt oder ja, sowas wie, das ist für uns gegebenenfalls auch eben wichtig, Pooling, ja, das wäre zum Beispiel eine Sache, bei der wir jetzt noch nachverhandeln müssen, wie genau das aussehen muss, weil wir haben sozusagen unsere vom Anwalt angefertigte Vorlage genutzt, die so ein bisschen angepasst, dass sie, ich sag mal, unseren generellen Grundkonditionen entspricht und die dem neuen Partner zugeschickt und derjenige kam natürlich jetzt mit einigen Anmerkungen und Anpassungen auf uns zu und das müssen wir jetzt eben entsprechend ja abchecken, ob die Änderungen so d'accord sind oder nicht, haben da auch bereits ein ziemlich langes Gespräch mit unserem Anwalt gehabt über die einzelnen Punkte und haben jetzt die wiederkommentierte Fassung sozusagen zurückgeschickt und mal gucken, was da eben bei rauskommt. Ne?
Ja, bin ich auch sehr gespannt und ich hoffe halt, dass wir da jetzt schnell auf einen Nenner kommen. Ich glaube, dass alle Punkte, die bisher im Raum stehen, kein Grund sind, das Handtuch zu werfen und zu sagen, ich bin raus. Das glaube ich nicht, dass das passiert. Aber natürlich muss man sich im Vorfeld auch überlegen, egal wie schön ein persönliches Treffen war, es geht ums Geschäft.
Absolut.
Und da gehen zwei Firmen eigentlich einen Vertrag ein und nicht zwei Einzelpersonen. Dementsprechend ja, ist dann natürlich die Grundbasis mal, dass man sich gut versteht und ist gleich die gleiche Vision verfolgt, Voraussetzung. Aber nachher muss das Vertragliche einfach stimmen. Und das merkt, Absolut. Das sieht man ja in allen Branchen, ob es im Fußball ist, ob es in der Industrie ist. Es gehen Verträge platzen am Ende wegen Einzelheiten, die im Vertrag halt nicht, man sich nicht zusammenfindet. Aber das heißt nicht, dass man sich nicht mag. Das wird bei uns nicht passieren, weil wie gesagt, bei uns sind die unterschiedlichen Vorstellungen nicht so gravierend, dass man sagen muss, dass, da kommen wir nicht zusammen, weil die, ich sag mal, die Kernkonditionen stimmen für uns. Ja. Die haben wir ja auch gefordert und die wurden akzeptiert. Dementsprechend sind wir ja auch bereit, etwas entgegenzukommen in gewissen Punkten. Und deswegen glaube ich auf jeden Fall, dass das funktionieren wird. Aber jetzt bin ich mal gespannt, weil es wird ja nicht nur das Wandeldarlehen als Vertrag dann festgehalten, sondern auch das Agreement, wie dann die Partnerschaft aussehen soll. Es ist ja schon ein Unterschied, ob ein strategischer Partner Gesellschafter wird oder eben ein reiner Finanzinvestor, der quasi nur als Geldgeber agiert und nicht als operativ sich wirklich mit einschaltet. Ja, das wird eine neue Erfahrung für uns und das bringt auch Risiken mit sich, wie unser Anwalt uns auch mehrfach gesagt hat, aber es bringt auch unglaublich viele Chancen, ne? Und
Absolut.
ich meine, egal, was du machst, welchen Investor du ansprichst und den du dann auch in dein Unternehmen lässt, bringt irgendwo ein Risiko mit sich. Das ist in allen Lebenslagen eines Unternehmens gegeben. Aber ich glaube, dass wir da auf jeden Fall einen super Partner gefunden haben, der uns auch langfristig so unterstützen wird, wie wir es brauchen. Und ja, deswegen bin ich sehr gespannt, wie das wird. Und wir halten euch jetzt regelmäßig auf dem Laufenden, erzählen da alle 2 Wochen drüber. Ich hoffe, dass wir nächstes Mal schon sagen können, dass es schon in sicheren Tüchern ist und dass das Ganze angelaufen ist, wir die Verträge unterschrieben haben. Schauen wir mal. Das kann ich jetzt noch nicht zu sagen, aber ich hoffe, dass wir euch dann quasi wirklich jede 2 Wochen mal so ein Update geben können. Wie funktioniert so eine Partnerschaft? Wie baut sich das auf? Ich glaube, das wird cool für euch, und ich glaube, das ist auch mal cool für uns, das zu beobachten.
Absolut, absolut. Ja. Und wie du sagst, am Ende wirft halt jeder so seine Anforderungen rein und man versucht das Beste für beide Seiten rauszuholen, ne? Das ist so ein bisschen die Idee dahinter und da schauen wir mal, wie das jetzt sich entwickelt, ne?
Genau, dann hatten wir ja jetzt vor ein paar Tagen auch eher du und ich so eine kleine Diskussion, jetzt überhaupt nicht irgendwie feindselig oder so, sondern eigentlich nur theoretische Natur, dass ich ja gesagt hatte, hey, pass auf, ich sehe gerade, was du alles machen musst, was ich alles machen muss. Wir sind irgendwie gerade so ein bisschen überfordert, also nicht überfordert in dem Sinne, dass wir nichts mehr hinkriegen, sondern dass wir wirklich super viel abarbeiten müssen, ne? Du hast wirklich an allen möglichen Stellen Dinge zu tun, ob es jetzt der Umbau der Cloud ist von der Telekom, ob es Hochschulprofile sind, ob es die Tools der Plattform an sich sind, ne? Weiterentwicklung, KI, alles Mögliche, was soll da jetzt noch kommen? Das ist schon ein Brocken. Ich meine, das meisterst du alles super und du kriegst es auch alles hin. Und ich hatte ja dann gesagt, komm, wir müssen uns nach Personal umschauen. Ja, wir müssen dich entlasten, wir müssen mich entlasten. Ich kann das jetzt über Partner irgendwie nochmal anders regeln, weil wir ja jetzt sagen wollten, okay, wir warten den Umsatz dieses Jahr oder dieses Halbjahres noch ab, warten die Finanzierungsrunde ab und stellen dann ein, weil wir dann auch das nötige Geld dafür haben und wissen, dass der Cashflow gewährleistet ist. Ja,
Ja,
also dass es
genau.
quasi nicht bestehenden Kapital oder bestehendes Kapital wegfrisst, ja, sondern dass auch wieder Neues reinkommt. Genau, und ja, ich weiß nicht, wie war denn dein Eindruck?
Ja, ich war natürlich komplett angepisst von dir, ja. Abends dann noch wegen so einer Scheiße. Nein, das sind ja Diskussionen, die wir in Unternehmen an mehreren Stellen schon geführt haben. Auch schon an mehreren Stellen, was jetzt, ich sag mal, Werkstudenten angeht. Und das ist jetzt natürlich in der Phase, in der wir sind oder in dem Wachstum, in dem wir sind, halt nicht mal nur noch ausschließlich über Werkstudenten, sondern gegebenenfalls halt eben über Teilzeit, Vollzeit, Angestellte so langsam in diese Richtung sich eben bewegt, ist ja völlig selbstverständlich. Das Problem, oder nicht mal Problem, aber diese Sache, die ich quasi auch immer so ein bisschen im Auge behalten muss, ist, dass ich eben in diesem Unternehmen nicht nur für die Technologie, sondern eben auch federführend für die Finanzen beispielsweise zuständig bin und dann immer so ein kleines bisschen meine Vetos reinhauen muss an mehreren Stellen, einfach eben, wenn wir irgendwelche Diskussionen über Investitionen etc. haben, weil es natürlich darum geht, nicht über seinen, ich sag mal, Lebensstil hinaus zu leben oder, ne, wir müssen halt eben gucken, dass wir das Ganze entsprechend abdecken können. Deswegen ist ganz wichtig, was du gerade gesagt hast. Eigentlich war ja geplant, erstmal ein bisschen zu warten, wie kommen die Umsätze rein, ne, wie sieht es mit Investitionen aus, etc., bevor man eben ein etwas längerfristiges Commitment eingeht, was nun mal so eine Festanstellung beispielsweise ist oder dann in dem Fall sogar 2 Festanstellungen oder zumindest mal irgendwie großumfassendere Einstellungen als jetzt einfach nur ein Werkstudent oder irgendwie eine Aushilfe. Und das ist immer so das, was man halt so ein bisschen im Hinterkopf behalten muss, denn ein Angestellter, das haben wir schon mehrfach jetzt gesagt, ist halt ein Fixkostenpunkt, kein variabler Kostenpunkt. Alleine schon dadurch ein Fixkostenpunkt, dass du, naja, mal mindestens mit 3 Monaten rechnen kannst, die du bezahlen musst, bevor du dann wieder quasi jemanden in Anführungszeichen loswerden kannst. Und das ist immer so ein bisschen das Schwierige, das ich darin sehe. Vor allem in meinem Bereich, denn mein Bereich, die Technologie, ist der teuerste. Da kommt man halt eben nicht mit einfach so einem kleinen Gehalt eben rum, ne?
Ja, und ich gebe dir auch völlig recht. Und ich meine, ich bin Schwabe. Normalerweise bin ich diejenige immer, die bremse, ja, und die sagt, nein, kein Geld ausgeben, bitte aufpassen und so. Ich bin ja immer diejenige, die da so ein bisschen rumzickt. Aber das ist super. Also wir sollten alle drei da immer ein Auge drauf haben und machen wir ja auch. Wir sind da immer ganz vorsichtig, kalkulieren alles durch und machen aber auch die Investitionen, die gemacht werden müssen. Das finde ich auch sehr gut. Also wir sind jetzt haben keine Angst davor, Geld auszugeben. Das musst du halt auch manchmal tun. Mir ist halt nur aufgefallen, dass es halt jetzt gerade wirklich so viel auch Kleinigkeiten gibt, die dann auch vielleicht liegen bleiben, weil man einfach nicht die Kapazität hat.
Absolut.
In allen Bereichen. Das ist jetzt nicht nur die Technologie, ja. Und da man sich vielleicht so ein bisschen Unterstützung irgendwann holen müsste. Ja, klar. Und das glaube ich heute auch immer noch. Also das ist meine Meinung. Ich würde es am liebsten heute schon machen, aber ich sehe das komplett ein, dass wir warten sollten. Und es macht jetzt keinen großen Unterschied, ob wir das heute machen oder jetzt vielleicht nach einem halben Jahr. Bis dahin sind diese ganzen großen Änderungen wahrscheinlich auch schon fertig. Dann kommen aber die nächsten. Das wird immer so weitergehen.
Genau, ja.
Genau. Und mir ist das jetzt aber so extrem aufgefallen. Normalerweise ist das ja so, dass wir zwar den ganzen Tag irgendwie in Kontakt stehen, aber relativ so ein bisschen Abstand halten von den jeweiligen Bereichen. Also ich mache meinen Part, du machst deinen Part und wir vermischen uns dann nicht so sehr, sondern wenn ich jetzt sage, hey, die Hochschule braucht die und die Anpassung, dann machst du das in der Technologie, setzt das um und ich kann das dann wiederum mit dem Kunden kommunizieren. Aber jetzt momentan ist es ja so, dass du gerade auch was Technologisches machst und zwar die komplette Plattform auch irgendwo mal von innen nach außen zu überarbeiten und auch die Profile zu überarbeiten und alles einheitlich zu machen, sodass wirklich alles wirklich schön informativ und also bombensicher sein wird. Ja, also das ist, das wird eine wunderschöne Sache und du bist ja auch schon extrem vorangekommen. Wir sind jetzt bei fast 1000 Studiengängen angekommen. Ja. Das finde ich Wahnsinn, wenn man sich überlegt, dass wir bei 30 gestartet sind.
Die werden wir übrigens knacken bis zum nächsten Podcast.
Bis zum nächsten Podcast sind die 1000 geknackt, genau. Ja. Dann sind wir, glaube ich, auch schon bei 1020 oder so. Mhm. Und es sind ja jetzt auch schon heute nochmal 2 Verträge reingekommen. Also das Ding wird auf jeden Fall jetzt immer größer. Deswegen ist eine einheitliche Profilgestaltung jetzt von Anfang an ganz wichtig, dass wir das nachher, wenn wir 10.000, 20.000 Studiengänge haben, das dann auch immer einheitlich haben und nicht dann von vorne anfangen müssen. Ne?
Genau,
deswegen ist das eine super wichtige Arbeit, die du gerade leistest. Aber ich kriege das natürlich immer 1:1 mit, weil du mir ja immer reportest, was ist fertig, wo muss ich nachfragen, wo brauchen wir noch mehr Infos.
Mhm.
Und ich sehe einfach, was das für ein Aufwand ist. Zusätzlich zu den anderen Dingen, die ja noch da sind. Dementsprechend, also ich finde es auf einer Seite sehr schön, dass wir so eng miteinander arbeiten. Mir gefällt das. Und das ist halt auch richtig, irgendwie gibt einem auch Sicherheit, weil irgendwie auch nochmal 4 Augen drüber gucken und nicht nur 2. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so ein bisschen, dass man da gucken muss, okay, wie kalkuliert man da die Ressourcen, ne? Was kann man wirklich abziehen? Du hast es ja gemerkt, ich war manchmal 2, 2,5 Stunden nicht erreichbar, weil ich dann wirklich einfach nur Akquise gemacht habe.
Klar.
Das muss ich am Tag einfach machen, um dann natürlich auch wieder die neuen Verträge reinzuholen.
Absolut.
Und das, also es gibt dann quasi immer wieder so diesen Moment, wo man sagt, okay, das ist jetzt eine neue Art der Zusammenarbeit und da fallen einem dann Sachen auf und die will man dann natürlich auch direkt ansprechen, kann man aber an Ort und Stelle nicht lösen und dementsprechend sollte man sich dann manchmal auch, ich auch unbedingt, sich zurücknehmen und sagen, okay, wir sprechen nächsten Monat darüber nochmal, ja.
Ja, klar. Genau.
Aber
das ist auch normal. Ja,
auf jeden Fall. Nee, deswegen, das gefällt mir gerade sehr gut. Wir kommen ultra gut voran, finde ich. Also wir wachsen wirklich stetig und ich glaube auch, dass wir umsatztechnisch jetzt im Wintersemester mal richtig Gas geben.
Absolut, absolut. Ich finde, man kann gerade richtig gut sehen, dass eben in allen Bereichen es funktioniert. Das Marketing funktioniert, weil auf einmal eben plötzlich doch so viele deutsche Bewerber auch kommen, was immer so ein bisschen das Problem bei uns war, weil wir viel mehr ausländische, auch gut, Bewerber haben, aber letztendlich das auch in Deutschland funktioniert. Dein Bereich, ne, also wie du sagst, wir haben irgendwie heute wieder 2 Abschlüsse gehabt, da kommen andauernd neue Hochschulen dazu, sieht auch immer schön auf LinkedIn aus, hast ja heute auch wieder posten können, ne? Bei mir, wie gesagt, ne, die Plattform kommt ja auch stetig voran, also jetzt, momentan läuft es richtig, richtig gut. Weshalb ich das ja auch verstehen kann, dass wir da eben Unterstützung brauchen, auch so schnell wie möglich Unterstützung brauchen. Und ich denke, wir müssen halt einfach genau monitoren, wann der richtige Punkt dafür ist. Also wann können wir es uns dann doch leisten, beziehungsweise macht es wirklich Sinn, gegebenenfalls auch schon in Vorlage zu gehen, weil wir Unterstützung brauchen. Genau. Und da müssen wir uns einfach immer konstant austauschen. Und dafür sind wir ja da.
Und vielleicht für die, genau, auf absolut, du hast auf jeden Fall recht. Und ich glaube, dass das mit so einem saisonabhängigen Geschäftsmodell nicht funktionieren kann, weil man da immer die Unsicherheit hat, kommt der Umsatz wirklich so wie geplant. Und da könnten wir, glaube ich, wirklich nicht mehr ruhig schlafen. Aber dementsprechend versuchen wir, oder wir implementieren gerade ganz aktiv neue Geschäftsmodelle. Vor allem mit den staatlichen Hochschulen, was wir ja letztes Mal auch schon angesprochen hatten. Und da freue ich mich jetzt auch drauf. Da ist immer wieder im Podcast zu erzählen, weil ich da wirklich gerade eine neue Reise durchlebe. Also ich fange quasi fast wieder bei Null an und mache genau das Gleiche, was ich bei den anderen Hochschulen dann nach und nach gelernt habe, was da funktioniert. So fange ich jetzt halt auch direkt an und man sieht halt direkt Resultate. Also das, was ich mir jetzt in dem einen Marktsegment erarbeiten musste, kann ich aufs andere Segment übertragen und es funktioniert. Und jetzt müssen wir einfach gucken, dass wir da auch Abschlüsse hinkriegen. Das wird langwieriger, das wird schwieriger. Aber ich glaube, dass wir da eine gute Strategie haben. Und ich hoffe, dass wir bis Ende des Jahres doch mindestens 3 bis 5 dieser Abschlüsse erzielen können, um dann im Frühjahr nächsten Jahres auf Events gehen zu können, die jedes Frühjahr stattfinden, wo man einfach den Sales-Hebel drücken kann und dann geht's los. Ja, weil da sind alle und da werden Verträge unterschrieben. Ne? Deswegen, das so weit müssen wir kommen. Das ist das Jahresziel.
Ja. Ja, das hoffe ich auch. Also ihr seht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann hat man mal eine Woche oder eine Podcast-Folge mal nicht großartig viel erzählen können und schwupp sind es in der nächsten Folge schon wieder 10 Minuten mehr, weil halt eben sich die ganzen Ereignisse dann doch überschlagen oder eben doch wieder so viel zu berichten gibt. Wir halten euch weiterhin auf dem Laufenden. Ich bin schon super gespannt, was wir in 2 Wochen sagen können. Und wenn es auch nur die, wir sind jetzt über 1000 Studiengänge, Ansage ist, da freue ich mich schon sehr lange drauf. Und seid gespannt und bleibt dabei.
Was ist passiert?
Wie ihr wisst, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, passiert in 2 Wochen natürlich nicht nur bei uns, im besten Falle sehr viel, sondern eben auch auf der Welt. Wir fangen aber wie immer mit dem Hauptthema Krieg gegen die Ukraine an. Ihr habt das vielleicht mitbekommen, es sind jetzt ganz frisch die letzten 2-3 Tage Angriffe auf die Hafenstadt Odessa durchgeführt worden, vor allem auf die Weizeninfrastruktur. Ja, ihr wisst ja, dass die Ukraine gerne als die Kornkammer der Welt bezeichnet wird. Da gab es auch die ganze Zeit dieses Weizenabkommen, das dafür gesorgt hat, dass eben die Preise recht hoch waren. Das ist jetzt ausgelaufen, weshalb eigentlich die Preise hätten sinken sollen. Da hat sich aber Wladimir Putin was anderes bei gedacht und eben diese Infrastruktur jetzt angegriffen, weshalb die Weizenpreise auch wieder stark am Ansteigen sind über die letzten 3 Tage. Da merkt man mal wieder, wie eng verzahnt diese Sachen sind und wie schnell sich das auch hier auf uns auswirkt. Parallel dazu hat das russische Parlament jetzt ein Gesetz verabschiedet, dass die Nationalgarde, das ist die persönliche Garde des Präsidenten, den Einsatz schwerer Waffen ermöglichen soll. Eigentlich war das mal gedacht, dass die Nationalgarde nur interne Konflikte lösen soll. Sie ist aber auch schon eine Weile im Einsatz gewesen in Afrika, auch jetzt in der Ukraine. Und soll wohl hier jetzt auch noch besser gerüstet werden. Die EU-Staaten wollen sich am Donnerstag, also jetzt morgen für euch vor ein paar Tagen, bei einem Treffen in Brüssel über mögliche langfristige Unterstützungszusagen für die Ukraine beraten. Also da mal so ein bisschen gucken, wie man dann noch weiter unterstützen kann, unabhängig von der NATO. Da kommen wir nachher noch mit dazu. Und last but not least, wir hatten es ja beim letzten Mal drüber, der Wagner-Chef ist tatsächlich in Belarus und hat jetzt sich auch wieder gemeldet und gesagt, dass er die belarussische Armee in Afrika unterstützen möchte. Das heißt, er will sich wirklich gar nicht mehr in der Ukraine etc. einmischen, sondern ist jetzt wirklich dann für Belarus. Lukaschenko ist ja da der Machthaber unterwegs und quasi da war wieder in seine Stellvertreterkriege in Afrika übergehen.
Ja, speaking of Stellvertreterkrieg, die CDU hat ja sich so ein kleines Sommerloch-Thema, wie es unsere Außenministerin Annalena Baerbock bezeichnet, zur Brust genommen und ist damit ziemlich präsent in den Medien, würde ich sagen. Ja. Und zwar sieht die CDU in der Migrationspolitik unbedingten Handlungsdruck. Ja. Parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion will die Möglichkeit, in Deutschland Asyl zu beantragen, praktisch komplett abschaffen. Was schon eine harte Ansage ist, finde ich. Europa soll jedes Jahr ein Kontingent an Flüchtlingen aufnehmen, die dann vorher allerdings schon bereits im Ausland ausgewählt worden sind und dann quasi mit Stückzahl nach Europa rüberkommen. So. Und ich meine, man merkt ja bei der CDU, dass es schon so ein bisschen Richtung AfD-Ton geht, ne? Einfach um diese AfD zu stoppen, das ist ja klar. Also die müssen sich jetzt ein bisschen mehr nach rechts lehnen, um da die Wähler abzugreifen, weil, also ich werde das wahrscheinlich in den nächsten Folgen mal ein bisschen detaillierter ansprechen, weil ich mich gerade wirklich intensiv mit der AfD beschäftige. Das ist mal echt, das habe ich noch nie gemacht, weil ich ja immer der Meinung war, wir sollten nicht mit denen sprechen, wir sollten denen nicht zuhören und nichts. Ja. Und ich habe jetzt angefangen, mir Alice Weidel-Interviews anzuhören, Björn Höcke-Ansprachen reinzuziehen und was wirklich wehtut. Ja, also es ist wirklich schwierig, da dran zu bleiben. Aber ich habe es versucht, mal durchzuhalten, einfach um zu verstehen, was genau die sagen. Ja? Mhm. So, und dann merkst du auch, warum dann so Reaktionen von der CDU kommen. Das macht dann alles plötzlich Sinn. Und ich meine, so eine Ansage ist natürlich schon, also
ja,
ja, aber es ist ein großes Thema in Deutschland und das sehen auch ganz viele Leute
so. Das ist auch was, das nicht eben...
Das ist wirklich ein Problem.
Ja, es muss auch angesprochen werden können, das ist die Sache, sonst wird es halt eben von den Populisten benutzt, das ist das Problem. Ja.
Ganz genau, richtig.
Ja. Ich habe es ja gerade eben ganz kurz schon angekündigt gehabt, NATO, wir hatten jetzt letzte Woche, also kurz nachdem unsere vergangene Folge geehrt ist, den NATO-Gipfel gehabt. Hier hat natürlich die ganze Welt drauf geguckt, wie wird sich bezüglich der Ukraine entschieden. Es ist aber weiterhin so, dass die Ukraine kein Teil der NATO wird, solange der russische Angriffskrieg wütet. Was ja verständlich ist, denn in dem Moment, in dem wir sie aufnehmen würden, würde ja NATO-Gebiet bekämpft werden und damit müssten wir ja quasi mit uns involvieren in den Krieg. Das will natürlich in dem Fall keiner. Das heißt, hier ist so eine, immer noch in der Schwebe. Man sagt, man hält sich das so ein bisschen offen. Wenn alles vorbei ist, dann gerne, aber jetzt erstmal noch nichts. Gab auch keine weiteren Zusagen von der NATO selbst, was die Ukraine angeht. Dafür aber von den G7, die vor Ort auch waren. Die G7 haben nämlich beschlossen, dass die Ukraine auch außerhalb von NATO-Maßnahmen unterstützt werden sollen. Wie genau, das ist noch ein bisschen ungewiss. Das soll jetzt nach dem NATO-Gipfel miteinander quasi geklärt werden. Aber hier zusammen mit der EU, ne, soll das Ganze ein bisschen enger unterstützt werden wieder. Was ich ganz schön finde, ist, dass die NATO dennoch wächst. Denn wir haben jetzt endlich auch den Weg frei bekommen für den Beitritt Schwedens. Da hat sich Präsident Erdogan endlich mal quasi dazu breitschlagen lassen. Wie genau der Deal aussieht, wissen wir nicht ganz genau. Manche Leute vermuten aber auch, dass es tatsächlich mal wieder eine Annäherung der Türkei an die EU sein soll, sich ein bisschen weiter vom Osten von Russland abzusagen. Und Präsident Volodymyr Zelensky, also der Ukraine, hat auch weiterhin vor Ort nochmal eine Absage erteilt an Gebietsabtretung an Russland. Ne? Also weder die Krim noch die jetzt annektierten östlichen Teile der Ukraine sollen an Russland fallen. Es soll also wirklich ein Krieg sein und bleiben, bis diese Teile wieder zurück unter ukrainischer Herrschaft sind.
Ja, krass, ey. Wir merken es alle jeden Tag momentan. Manchen fällt es schwerer, es auszuhalten, manchen fällt es leichter. Und zwar haben wir ziemlich buchstäblich den heißesten Sommer aller Zeiten. Ne? In ganz Südeuropa ist sengende Hitze, Orte in Griechenland und in der Türkei haben rund 44 Grad Celsius gemessen. Das muss man sich mal vorstellen, 44 Grad. Mehr als 5000 Hektar Land wurden bei einem Waldbrand auf La Palma verwüstet und auch nicht nur hier bei uns in Europa, aber auch in den USA, im Westen und im Süden vor allem, wurden teils bis zu 46 Grad Celsius gemessen. Und im Osten der USA, zum gleichen Zeitpunkt, gab es Tote nach sturzflutartigem Regen. Ja? Und also dieser Vergleich und diese absurden Schwankungen, die es da einfach gibt und Unterschiede zum gleichen Zeitpunkt sind schon beängstigend. Ja?
Absolut.
Und auch wir hier in Deutschland haben den heißesten Sommer seit der Temperaturerfassung, was wir, glaube ich, auch alle merken. Ich finde, diese Schwüle ist auch extrem bedrückend. Also es fällt mir unfassbar schwer. Im Urlaub, wenn du da 30 Grad hast, wunderschön, kannst du dich an den Strand legen. Aber so im Alltag ist so eine Hitze wirklich hart. Und ich habe immer wieder die Headline jetzt gelesen, wir müssen mit der Hitze leben. Wir müssen lernen, mit der Hitze zu leben, weil es ist nicht mehr so, dass die südlichen Länder, Italien, Spanien, Griechenland, die 36, 40 Grad Grenze im Sommer haben, sondern wir jetzt auch.
Absolut.
Ja? Ja. Und zwar tagtäglich über Wochen. Ja, das ist die neue Realität und daran müssen wir uns gewöhnen.
Ja, leider Gottes. Das ist eine der Auswirkungen des Klimawandels. Ne?
Korrekt.
Was auch nicht schön ist, weniger tödlich, aber auch nicht schön, sind die Streiks in Hollywood. Habt ihr vielleicht alle mitbekommen, ist ja schon was länger so, denn seit 3 Monaten mittlerweile streiken die Drehbuchautoren für einen besseren Lohn, weshalb ja einige der Produktionen, wie unter anderem Stranger Things, Avatar, der dritte Teil etc., alle auf Eis liegen, weil da nicht mehr weitergeschrieben wird. Jetzt sind aber ganz kurzfristig auch weitere Gewerkschaften dazugekommen, nämlich unter anderem auch die Gewerkschaft der Schauspieler, SAG-AFTRA heißen die in Amerika, wofür genau die Abkürzung steht, habe ich auch schon wieder vergessen. Ich habe es letztens erst wieder gehört. Aber die streiken unter anderem bezüglich des umstrittenen Einsatzes von KI, also von künstlicher Intelligenz, die macht Branchen in Hollywood zu schaffen. Das ist ganz verrückt. Ich habe da letztens erst eine Kurzreportage drüber gesehen. Da sollen jetzt gerade irgendwie Schauspieler richtig hochauflösend 3D gescannt werden, damit die halt eben für die Hintergrundleute, weißt du, die da nur so, also ich habe schon wieder vergessen, wie man die nennt, diese die Stats heißen die im Englischen.
Komparse.
Ne? Komparsen, genau, das ist das deutsche Wort dafür. Die einfach nur da sitzen müssen, dass die halt nicht mehr bezahlen müssen, sondern du hast halt einmal das 3D-Model und dann kannst du die so oft in den Hintergrund packen, wie du möchtest. Ne? Das ist was, was halt den kleinen Schauspielern quasi ihr täglich Brot wegklaut. Was aber auch generell ein Problem ist, ist, dass Einnahmen durch Streaming-Plattformen komplett ausbleiben, weil es dafür keine Tantieme gibt. Ne? Tantieme kennt ihr vielleicht, das ist von Filmen, von Büchern, ne? Für jedes verkaufte Exemplar, für jedes Mal, dass jemand ins Kino gegangen ist, für jedes Mal, dass im Fernsehen der Film gezeigt wurde, kriegen die Schauspieler eigentlich Geld. Bei Streaming-Plattformen ist das aber nicht so, denn die müssen ihre Streaming-Zahlen nicht veröffentlichen und dann kann ja auch keiner wissen, wie oft wurde der Film jetzt angeguckt. Und nur wenn du das weißt, kannst du basierend darauf halt eben die Royalties, die Tantieme eben ausbezahlen. Und das ist natürlich super, super schwierig, gerade für die kleinen Schauspieler, ne? Weil wir denken immer nur an die großen Stars, die bekommen ihre paar Millionen pro Dreh, aber so die Kleinen, die kriegen es nicht mal hin, damit ihre Miete in Los Angeles zu bezahlen. Ne?
Ja, klar. Ja, spannend, das mal so zu hören. Mhm. Das kriegen wir ja hier eigentlich gar nicht mit.
Ja, absolut, absolut.
Ja, kommen wir zurück zur Union.
Mal
nicht
wieder.
Nur die CDU wurde auf sich aufmerksam, oder wir wurden nicht nur auf die CDU aufmerksam, sondern auch auf die CSU. Mhm. Denn in 3 Monaten stehen die Landtagswahlen in Bayern an. Das finde ich immer richtig spannend. Zusammen mit Baden-Württemberg und NRW finde ich das mit die spannendste Landtagswahl. Die CSU ist natürlich, will natürlich wieder gewählt werden und den Ministerpräsidenten stellen.
Ja.
Diese fordert nun eine Null-Mehrwertsteuer für sämtliche Grundnahrungsmittel. So wollen sie auch im Wahlkampf quasi, vielleicht auch der Ampelparole bieten. Ne? Die Stromsteuer müsse auf das europäische Mindestmaß gesenkt werden, sagt die CSU. Mhm. Markus Söder, der amtierende Ministerpräsident und der natürlich auch gerne wieder antreten möchte, der auch als Spitzenkandidat antritt. Mhm. Und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt werfen der Ampelkoalition Arroganz und Respektlosigkeit vor. Und das sind natürlich zwei Schlagwörter, die im Wahlkampf nicht fehlen dürfen, weil man sich natürlich irgendwo auch absetzen muss und verhindern will, dass in Bayern zum Beispiel eine grün-rote Koalition oder grün-schwarze Koalition entsteht, ne? Was ich jetzt nicht glaube.
Nein,
doch,
absolut nicht.
Noch nicht.
Absolut.
Ich glaube nicht, dass das passiert. Aber CSU hatte dieses Jahr auch schon wirklich schlechte Umfragewerte in Bayern, was nicht wirklich oft vorgekommen ist und was auch, glaube ich, den Leuten da ein bisschen aufgestoßen hat.
Absolut.
Und dementsprechend bin ich mal sehr gespannt, wie das ausgeht.
Ich auch. Also sie sind weiterhin mit großem Abstand die führende Kraft. Die zweitgrößten sind ja jetzt die Freien Wähler geworden, die ja quasi die AfD in Bayern sind, weil die AfD da wirklich überhaupt auch quasi nicht vorkommt. So wie die Grünen, wie die FDP und die SPD auch. Ja. Deswegen werden sie auch höchstwahrscheinlich nicht drum herum kommen, mit denen wieder zu koalieren, wie es jetzt aktuell der Fall ist. Und genau deswegen werden auch jetzt gerade wieder von Söder härtere Töne angeschlagen. Also das, was du gerade eben von Merz und der CDU erzählt hast, ne, dass härtere Töne angeschlagen werden, damit die AfD ihre Wähler quasi wandern lässt zur CDU, so wünschen sie sich eben, dass die Wähler von den Freien Wählern zurück zur CSU kommen. Ne?
Ich hatte neulich eine sehr interessante Debatte geguckt und da wurde ein Tippspiel gemacht und zwar für die Bundestagswahl 2025. Und es wurde eine Wette eingegangen und das würde ich gerne heute mal mit dir machen.
Mhm.
Wer glaubst du wird Spitzenkandidat der CDU?
Der CDU? Merz.
Oder der Union?
Der Union. Ja, Merz.
Okay.
Ja. Ich glaube, es wird Friedrich Merz am Ende. Ja.
Okay, und ich glaube, es wird Markus Söder.
Meinst du? Nein, Markus Söder hält sich doch aus Bundespolitik raus.
Ja, natürlich, klar. Nein, nein, ich glaube, es wird Markus Söder. Ich glaube, Friedrich Merz wird nicht den Rückhalt kriegen, den er braucht. Ich habe auch ziemlich Angst davor, weil die Alice Weidel zum Beispiel, ich habe mich ja mit ihr befasst, leider Gottes, auch sehr der Meinung ist, dass die CDU nicht drumherum kommt, mit der AfD eine Koalition einzugehen. Und natürlich möglich, Söder und seine Leute sagen, Merz und seine Leute sagen, auf gar keinen Fall, die CDU wird kein bisschen mit dieser AfD zusammenarbeiten. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das der Söder auch denkt. Keine Ahnung.
Sagen ja, aber ja. Ich glaube, dass keiner irgendwann, also gemäß dem Falle, es bleibt so, kommt sowieso keiner drumherum.
Das, okay. Ich glaube, es wird Söder, weil ich glaube, dass der genau gewusst hat, dass letztes Jahr, also letzte Bundestagswahl mit Laschet, nicht seine Zeit war. Und ich glaube, dass er jetzt ein 25 wird er angreifen.
Also ich kann dir, ich glaube auf jeden Fall, dass es wieder so ein Dreikampf wird zwischen Merz, Wüst und Söder. Also ich glaube, dass Söder zumindest seinen Namen wieder reinwirft, auch wenn das er jetzt erstmal ausgeschlossen hat. Aber ich glaube tatsächlich, dass Merz es am Ende wird.
Wüst ist Ministerpräsident von NRW, ne?
Genau, genau.
Ja. Ja. Ja, werden wir sehen. Ich bin gespannt. Mal sehen, wer recht hat. Vielleicht ändern sich ja unsere Tipps nochmal im Laufe der
Debatten.
Der Zeit. Ja, genau. Ja. Aber ich glaube, das wird Ausgangsposition. Also es wird auf jeden Fall Merz gegen Söder, glaube ich.
Vermutlich, ja.
Und nachher wird es wahrscheinlich wieder so ein Veto geben oder so. Keine Ahnung.
Ich bin sehr gespannt. Sehr gespannt, ja. Kommen wir zu Ende unserer Kategorie mal wieder zu den berühmten und berüchtigten Compounder-Wirtschafts-News im Schnelldurchlauf. Fangen erstmal an mit etwas, das ganz passend war zu dem, was du eben erzählt hast, nämlich dem heißesten Sommer. Denn der Verband der Amtsärzte schlägt eine Siesta an warmen Tagen vor. Also, dass man quasi wie in den südländischen Ländern, Spanien, Italien, quasi zur Mittagszeit gar nichts macht, ne? Weil man einfach bei warmen Tagen etwas unproduktiver ist und das Ganze eher in den Vormittag und den Nachmittag legt. Das ist die Idee dahinter. Ganz spannend auch, E-Autos sind mittlerweile in der EU wieder stärker gefragt als Dieselfahrzeuge. Das war ja mal eine Weile lang nicht so gewesen, kommt jetzt wieder ins Rennen. Arbeitsminister Hubertus Heil wirbt aktuell in Indien um Fachkräfte, weil wir hier so einen massiven Fachkräftemangel haben. Hat aber in einer Rede auch wieder darauf hingewiesen, dass wir Arbeitgeber, also auch ne, Compounder, quasi dafür zuständig ist, auch dafür zu sorgen, dass wir eben Fachkräfte in Deutschland bekommen. Also dass wir da mit am gleichen Strang ziehen müssen. Was ich ganz spannend fand, heute Morgen ganz frisch gelesen, die Zahl der Baugenehmigungen ist im Mai, das wird immer mit ein bisschen Rücklaufzeit erfasst, erneut gefallen ist. Also im März gefallen, im April gefallen, im Mai erneut gefallen. Seit Jahresbeginn hatten wir nämlich 113.400 Baugenehmigungen. Das sind 27% weniger als im Vorjahr. Dafür, dass wir unglaublichen Mangel an Wohnungen haben, ist das gar kein gutes Zeichen. Vor allem, weil die Ampelkoalition da ja eigentlich mal ein bisschen den Deutschland-Turbo reinhauen wollte, den man leider hier nicht sieht. Na, also es ist natürlich nicht nur die Politik dran schuld, da ist auch ein bisschen was drumherum, aber sehr schwierig. Und last but not least von meiner Seite, Flughafenkonzern Fraport, den kennt ihr, ne? Das ist der Frankfurter Flughafen. Der bleibt tatsächlich trotz des Krieges in Russland oder in der Ukraine an einem russischen Flughafen beteiligt. Scheint zu lukrativ zu sein, um sich da rauszuziehen.
Mhm. Ja, und normalerweise fassen wir ja die Wirtschaftsnews schnell und knackig für euch zusammen. Ich habe aber heute auch den Mino gebeten, mir noch ein paar Minuten zu schenken in der Kategorie, weil ich zwei Wirtschafts-Cases verfolgt hatte die letzten Wochen und das mir auch so ein paar Statistiken und Fakten rausgeschrieben hatte und das würde ich dir gerne ein bisschen erzählen, weil ich glaube, dass das auch sehr interessant sein könnte für unsere Hörerinnen und Hörer. Also, es geht um zwei Einzelpersonen, die beide aber einen unfassbaren Impact auf ökonomische Auswirkungen haben und auch ein Standing in der Welt. Ja?
Ja.
Und zwar die erste Person ist die Frau Taylor Swift, internationaler Musik-Superstar, die momentan auf Tour ist, die The Eras Tour, nennt sie das, gilt als mit erfolgreichste Tour aller Zeiten, monetär gesehen. Und zwar ist das jetzt schon eine Milliarden-Tour, ja, also One-Billion-Dollar-Tour. Diese Frau hat es geschafft, dass ein Durchschnittsfan mit Hotels, mit Restaurantbesuchen, mit Ticket um die $1,300 bezahlt. Somit macht sie mit ihrer Show im Schnitt $10 Millionen in Ticket-Sales und 2,5 bis 4 Millionen Dollar in Merchandise, ja, also T-Shirts, Fanartikel und so weiter, pro Show. Und sie hat insgesamt 106 Shows. Sie alleine wird aus diesem ganzen Ding mehr als 500 Millionen Dollar nach Hause nehmen, nach allen Kosten. Das heißt, nach Licht, nach Veranstaltungsort,
netto,
nach, aber weiß ich nicht, ob netto oder brutto, aber sie wird wahrscheinlich noch Steuern zahlen müssen, aber sie hat auf jeden Fall Cash-out gekriegt. Ja? Also das macht sie da wirklich richtig gut. Tatsächlich wurde sie geehrt von ein paar, ich sag mal, Regionen in Amerika, auch von der Federal Reserve. Die hat sie auch in ihr graues Buch eingetragen, weil sie ein Estimated Revenue oder Economic Impact von 4,6 Milliarden Dollar mit ihren ganzen Shows erbringen wird, weil einfach diese ganzen Hotelkosten, die in die Höhe schießen, egal in welcher Stadt sie ist. Ja. Allein mit 3 Shows in Philadelphia oder wo sie auch war, hat sie unfassbar Revenue gebracht in die Stadt. Ja. Mhm. Und das würdigen natürlich die Kommunen und die Städte, weil sie sagen, hey, das ist für uns ein unfassbarer Treiber und wir machen so viel Geld dadurch und nehmen so viel Steuergelder auch ein, was natürlich die ganze Ökonomie ankurbelt und das ist auch wieder gut fürs Land. Dementsprechend gilt Taylor Swift, obwohl es Kapitalismus ist, als unfassbare Heldin gerade. Und du musst dir mal Videos angucken, die füllt nicht nur Stadien. Rund um diese Arena stehen Tausende von Menschen, die mitsingen, draußen, in Restaurants, in Bars. Das ist wirklich, die, ist krank, die macht eine eigene Fußball-Weltmeisterschaft, stellt die in den Schatten. Ja? Ja. Und das muss man würdigen, weil das ist wirklich abgefahren. Also wirklich
krass. Absolut. Ja. Sie wird übrigens auch als einer der Treiber der Inflation gesehen dadurch. Also jetzt letztens, weil ich auch mitbekommen habe, wie viel Umsatz das bringt. Aber dass das halt die Kosten in den Regionen so in die Höhe schießen lässt, finde ich spannend, dass das mit einer, wie du sagst, einer einzelnen Person auslösen kann. Ja. Ne? Also krank. Verrückt.
Unfassbar. So, und die zweite Person, die hatte zwar nicht so einen globalen oder auch regionalen Impact, aber für sich selbst fand ich das einfach einen unfassbar spannenden Wirtschaftscase, weil es geht um Lionel Messi, den mehrfachen Weltfußballer und Fußballweltmeister. Der hatte von Saudi-Arabien, aus der saudi-arabischen Fußballliga, ein Angebot erhalten, wo er im Jahr 400 bis 500 Millionen Dollar verdienen würde. Mhm. Pro Jahr. Ja, also das muss man sich mal überlegen, wie viel Geld, der macht in 2 Jahren eine Milliarde, so, einfach nur fürs Fußballspielen, da sind keine Werbedeals, da ist nichts drin, das ist nur der reine Vertrag, hat er abgelehnt, so, und man fragt sich, warum lehnt er das ab, wie kannst du da Nein sagen, da ist natürlich die erste Vermutung, es geht ihm nicht ums Geld, Pustekuchen, er hat jetzt einen Vertrag unterschrieben bei Inter Miami. Und glaub mir, auch wenn er da 50 bis 60 Millionen Jahresgehalt jetzt erhält, bekommt er da viel, viel mehr, als wir erstmal sehen. Und zwar, und das fand ich jetzt so interessant, die MLS, die amerikanische Fußballliga, die hat 2 Hauptsponsoren mit an Bord genommen. Und zwar einmal Apple und einmal Adidas. Apple wird über Apple TV Plus ein Paket anbieten, wo alle MLS-Spiele übertragen werden. Genau, und Lionel Messi wird daran mitverdienen, weil er natürlich jetzt als Treiber gilt. Ja? Die MLS und Inter Miami teilen sich sogar das Gehalt, das Inter Miami ihm zahlt. Sogar die Liga zahlt mit. Das ist wie wenn die Bundesliga einem Bayern-Spieler Geld zahlt, nicht Bayern München an sich. Das gibt es so nicht. Ja? Das ist einfach nur, weil er so ein Treiber ist und natürlich die Aufmerksamkeit jetzt auf der MLS liegt, weltweit.
Ja.
So, der zweite Sponsor ist Adidas und Adidas hat Messi versprochen, auch nach Karriereende noch Zahlungen an ihn zu leisten und wird ihn beteiligen an allen Gewinnen, die durch MLS-Engagements ab jetzt zustande kommen.
Ach was.
Das heißt, wenn Adidas T-Shirts verkauft, Bälle, egal was, alles, was in der MLS stattfindet und die da mehr Gewinne machen als jetzt, wird Messi daran beteiligt und zwar noch nach Karriereende. Also er muss nicht mal mehr spielen.
Mhm.
Und das wird jetzt gerade alles so kalkuliert und da kommt man auf eine Gesamtsumme von 250 Millionen im Jahr. Was jetzt auch nicht so schlecht ist, eine Viertelmilliarde. Es sind nicht 500, es ist immer noch die Hälfte, aber es zeigt, wie da die Strippen gezogen werden, was da im Hintergrund vorangehen muss. Der Deal hat anscheinend 3 Jahre gedauert oder sogar 4. Seit 2019 ist der Co-Founder von Inter Miami da dran und will den haben. Mit David Beckham zusammen haben sie es dann geschafft.
Mhm.
Und da muss natürlich dann ein Apple überzeugt werden, ein Adidas überzeugt klar. werden, aber die wollen das natürlich, diese Aufmerksamkeit, diese ja, Chance, klar. die darin liegt, einen Weltstar Lionel Messi in die eigene Liga zu holen, ist natürlich abgefahren, ja.
Das meinst du, was das Geld abwirft auch, ja?
Ja, aber in der Zeitung steht, Messi sagt nein zu 500 Millionen pro Jahr.
Ja, ja, natürlich, natürlich.
Ist er doch nicht so geldgeil.
Ja, natürlich ja. ist er das, ja, ja. Vor allem ist guckt das, glaube ich, langfristig sogar noch viel besser für ihn dann am Ende einfach, weißt du, wenn ja, du klar. sagst, und der kriegt von Adidas noch Geld, obwohl er gar nicht mehr spielt, ja.
Ja, und guckt euch dann mal die Verträge richtig an, weißt du, und nicht nur quasi, okay, er sagt jetzt nein zu Saudi-Arabien, finden wir erstmal gut als westliche Fußballfans, keine Ahnung.
Ja, klar.
So wurde es halt irgendwie auch erzählt, aber da ist schon, steckt viel, viel mehr dahinter, als man denkt. Er hat natürlich damit auch einen super Image-Move bekommen, ne? oder hat er gemacht, weil Ronaldo, der ja nach Saudi-Arabien gegangen ist, einen ziemlichen Image-Schaden davon getragen hat. Ja. Genau, aber das fand ich jetzt nochmal zählenswert, beide Cases.
Absolut.
Weil man sieht, was eine Person leisten kann und was es dann wieder für einen Impact hat auf alle anderen.
Absolut.
Ja? Und absolut. Vor allem auf die Wirtschaft.
Genau. Spannend, sehr, sehr spannend.
Was treibt euch um?
So, meine lieben Hörerinnen und Hörer, nachdem wir jetzt ziemlich lange über Compounder, über das Weltgeschehen, über Taylor Swift und Lionel Messi gesprochen haben, kommen wir mal wieder zur letzten und meiner absoluten Lieblingskategorie, nämlich was uns umtreibt. Und wie immer werde ich selbstverständlich das Wort als erstes zu Paula geben, meiner liebsten Co-Founderin. Von daher, meine liebe Paula, was treibt dich denn gerade so um?
Ja, eigentlich relativ unspektakulär im Vergleich zu meinen Aufführungen gerade, zu meinem Monolog. Aber ich fand es ganz spannend und wollte dich mal fragen, ob du dich noch daran erinnerst. Und zwar hatte ich einen Podcast gehört letzte Woche, der heißt Baby Got Business. Die lädt auch immer ganz spannende Leute ein. Mhm. Da waren es auch echt schon ein paar, wo ich echt gesagt habe, okay, war echt cool. Und plötzlich poppte bei mir Spotify auf, ja, neue Folge. Ah, wer ist denn da? Finn Kliemann.
Ach was, nein.
Finn Kliemann ist zurück.
Gibt's denn noch?
Ich hab mir, ja, angeblich, er ist wieder da. Und ich habe dann auf jeden Fall direkt mal reingehört. Und es ging wirklich hardcore um das Thema Cancel Culture. Mm, ja? Mm-hmm. Und ich war mir nicht sicher, ob wir das hier schon mal besprochen hatten, aber in dem konkreten Fall jetzt, ich meine, der ist ja letztes Jahr, er ist ja zerrissen worden.
Ja.
Er war ja der Superstar der Entrepreneure in Deutschland. Ne? Er war ja der authentische, super sweete Boy, der nur Blödsinn im Kopf hat, der in seinem Klimansland da Sachen explodieren lässt und Sachen macht, die man nur auf dem Privatgelände machen darf. Und hat dann eine super coole Community geschaffen und macht coole Produkte und er ist ja so hip, ja. Mhm. Fand ich auch cool, um ehrlich zu sein. Ich habe dem auch das abgekauft und war da auch Fan. Und dann kam natürlich das vernichtende Jan Böhmermann, sag mal, Richtfest, wo er dann eine ganze Folge in seiner Sendung bekommen hat und ja, vernichtet wurde. So ja. kann man eigentlich schon so sagen. Und dann hat er drüber gesprochen, wie geht man mit dem Schadensmanagement um, ja, also mit dem, was dann danach kommt. Da hat er ja auch viele, viele Fehler gemacht, die ihn dann noch schlechter dastehen lassen haben. Und wie es dann danach mit der Cancel Culture war, weil natürlich alle abgesprungen waren, alle Sponsoren sind abgesprungen. Er war kaum mehr sichtbar, er hat nichts mehr gepostet, er war ja nicht mehr da. Mhm. Und jetzt so langsam, er hat dann einen tollen Satz gesagt, er hat gesagt, weißt du, du baust dir 10 Jahre lang, baust du eine Leiter erstmal auf und dann fängst du an, diese Leiter langsam hochzugehen, Schritt für Schritt. Und wenn du oben angekommen bist, ist alles wunderbar und du denkst dir, ey, egal was passiert, ich bleib hier oben. Und wenn du dann aber fällst, dann fällst du ja nicht eine Stufe runter, sondern du fällst die ganze Leiter runter.
Ja, klar.
Ja, und du bist wieder bei Null. Und so war der auch. Mhm. Also der hat da wirklich auch über depressive Zeiten gesprochen und da tut er einem schon wieder richtig leid, ja. Ja, und ich wollte dich einfach mal fragen, erinnerst du dich an den Fall?
Ja, klar.
Was glaubst du, wird der wieder relevant? Sollte man solchen Leuten dann auch sagen, hey, okay, das war blöd, das war ein Fehler, mach nochmal?
Also ich meine, am Ende kriegt jeder das, was er verdient. Ne? Das, weshalb er gecancelt wurde, also vielleicht ist die Art und Weise, wie er gecancelt wurde, keine schöne Sache und ich halte auch an sich nichts von Cancel Culture, aber er ist eben, was das angeht, ein Scammer. Ne? Also immer, wenn du nach vorne hin alles schön machst und dann halt deine eigenen Kunden verarschst und diese ganze Affäre mit den Masken und sowas, die ja dann noch mit dazu kam. Also er hat und vor allem, wie er darauf reagiert hat, das ist das, was mich noch am meisten gestört hat. Ne? Weil wenn du ertappt wurdest, dann gibst du wenigstens zu, steht ein Mann, ne? So blöd das klingt, und dann kannst du es vielleicht sogar noch irgendwie die Wogen glätten. Aber er hat es ja nur noch schlimmer gemacht. Und ich bin mir da immer so ein bisschen unsicher zu sagen, naja, sollte so jemand dann halt nochmal die Chance haben. Klar, am Ende hat jeder eine zweite Chance verdient. Die Frage ist, die wievielte Chance ist es dann im Endeffekt? Ne? Weil er hatte ja schon die Chance, sich zu redeemen. Hat er nicht gemacht, hat es noch weiter runtergezogen. Keine Ahnung. Das, wenn ich sowas höre, muss ich immer halt direkt an Logan Paul denken. Und guck mal, was passiert, wenn man so jemanden halt vergibt. Sag ich mal, ja, der kommt halt einfach mit der nächsten Scheiße, so blöd das klingt, um die Ecke und hinterzieht dich wieder. Ja, zieht dir wieder das Geld aus den Taschen, bis wieder rauskommt, okay, hat dich verarscht und dann wird wieder gecancelt und dann kommt er aber doch wieder zurück. Also ich bin mir bei so Scammern nie sicher, ob das so clever ist, auch wenn das natürlich bestimmt für den auch keine schöne Zeit war, so jemandem dann nochmal eine Chance zu geben. Weiß ich nicht. Du?
Okay.
Was sagst du?
Also ich weiß eigentlich auch nicht, ob das seine Strategie ist, ob das auch einen Marketing-Hintergrund hat, aber er sah wirklich verprügelt aus. Ja? Also Klar. Wirklich, der hat seine
Lektion. Das kaufe ich gelernt. Dem auch ab, sicherlich.
Das glaube ich ihm auch, ganz sicher. Ich glaube ihm, dass er da wirklich gesagt hat, okay, ich habe da so viele Fehler gemacht. Und ich meine, das Ding ist, er hat ja nicht wirklich was Illegales gemacht. Die ganzen rechtlichen Dinge wurden ja geklärt, die wurden ja aufgehoben. Er wurde ja nicht verurteilt, sondern er hat einfach den falschen Leuten seinen Namen und sein Gesicht gegeben zum Werben. Ja. Und das ist ihm auf die Füße gefallen. Er hat natürlich auch blöde Sprachnachrichten verschickt und geschrieben, irgendwie Krise kann auch geil sein und sowas, macht ekelhaft, ja. Klar. Also ihn hat das nicht wirklich gestört, dass da irgendwelche schlimmen Dinge passieren.
Er hat es halt alles verkauft, das ist halt die Sache. Und das ist für mich halt Betrug dann.
Das ist Betrug. Ja. Es ist ganz klar Betrug. Und deswegen hat er ja auch sein Strafgeld gezahlt und er hat sich geeinigt und dann war Ruhe. Aber die wahre Strafe kommt halt von der Öffentlichkeit, von der Gesellschaft. Das kommt nicht von dem Richter. Und dementsprechend, ich glaube auch, dass er seine Strafe bekommen hat und das auch wirklich lange hat durchstehen müssen und jetzt aber wieder eine Chance haben sollte, was zu machen, was Mehrwert hat, was Nachhaltigkeit bringt, was er auch selber sagt. Er will nur noch was machen, was wirklich Mehrwert schafft und Dinge bauen, weil da drin ist er gut. Kann man nicht bezweifeln. Ja, deswegen, ich bin gespannt. Ich verfolge seine Story einfach mal. Ja, klar. Hoffe auch für ihn, dass es ihm halt einfach auch wieder gut geht, weil, ey, weißt du, dann am Ende ist das eine Person und wenn so auf die eingeprügelt wird, boah, das ist, glaube ich, echt nicht schön.
Klar. Na? Halt mich mal da auf dem Laufenden, finde ich ganz spannend. Mach ich. Habe ich nämlich überhaupt nicht mitbekommen. Ja.
Ja.
Spannend.
Ja, was treibt dich denn so um?
Ja, ich hatte mehrere Sachen und war die ganze Zeit noch, auch während der Folge jetzt, am Überlegen, welche ich nehme, aber habe tatsächlich, einfach weil du auch eben drüber gesprochen hast, mir gedacht, lass uns dann kurz mal hier drüber weiterreden, nämlich genau das, was du sagst, du verfolgst jetzt die AfD etwas intensiver, ich habe mir die ganze Zeit immer schon wieder zwischendrin Gedanken gemacht und fand es ganz spannend, dass du eben gerade gesagt hattest, du bist weiterhin oder warst immer der Meinung gewesen, mit denen darf man nicht reden, ne, darf man sich nicht einlassen und sowas. Und ich bin da ja ganz anders von Anfang an gewesen und bin bis heute der Meinung, dass sie nur deswegen so stark geworden sind, weil wir genau diese Schiene gefahren sind. Also wenn du dir anguckst, was war damals, ne, mit Lucke noch war, dass es halt wirklich eine eurokritische Partei war, ne, die nicht so radikal aufgestellt war, wie wir sie jetzt hatten. Und sie wurde einfach nicht ernst genommen, er wurde nicht eingeladen. Ne, überall waren Talkshow-Panels gewesen, wo jeder mit dabei saß, nur die AfD nicht. Und das hat halt eben nur quasi Wind auf die Mühlen gegeben, ne, für diejenigen, die das kritischer gesehen haben. Und dadurch wurde es halt so nach und nach ein Sammelbecken. Ne, seht mal, guckt mal, ja, die da oben. Und das finde ich schwierig und ich glaube, dass genau dieses Ignorieren, genau dieses kategorisch Ausschließen einfach dafür gesorgt hat, dass wir jetzt an dieser Stelle sind, an der wir jetzt stehen, wo wir uns darüber Gedanken machen, ne? 20% in den Umfragen, 21-22% mehr als die Regierungspartei SPD. Ja, klar, wir sind noch 2 Jahre entfernt von der Bundestagswahl, aber das ist ja schon mal ein Indikator. Und man muss ja irgendwie damit umgehen. Ne?
Ja, ich sehe es ganz anders, also wirklich 180 Grad. Ich glaube eben nicht, dass wir den Leuten so eine Bühne geben sollten und zuhören sollten. Ich beschäftige mich jetzt mit denen, weil ich mal sehen wollte, ob ich da falsch liege, aber es hat eigentlich meinen Punkt nur bestätigt. Ich will dir auch sagen, warum.
Ja, gerne.
Egal, ob ein AfD-zugewandter Journalist jemanden befragt oder ein sehr abgewandter, sag mal, links grün verseucht, wie sie es ja immer nennen, öffentlich-rechtliche Medien, AfDler interviewen oder wenn sie selbst eigene Reden halten, ohne dass Fragen gestellt werden. Es wird kein einziges Mal, zu keinem Thema, wird ein klarer Vorschlag gebracht. Es wird nur gesagt, es wird einzig und allein gesagt, was die machen, ist schlecht.
Genau.
Sie sagen kein einziges Mal, das würde ich anders machen. Wenn du das Parteibuch der AfD dir anguckst, habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber ich habe Auszüge davon gesehen, dann steht da auch nur drin, das und das wollen wir nicht.
Genau.
Das und das wollen wir nicht.
Nicht, was sie wollen.
Genau. Ja. Und wenn sie sagen, das wollen wir, was dann vielleicht mal ein, zweimal vorkommt, dann wird nicht weitergedacht. Dann wird nur gesagt, das wollen wir so.
Ja.
Und das wird so durchgesetzt. Ja, aber was hat das für Konsequenzen? Und wer zahlt es und wer macht es und wo ist die Technologie?
Genau.
Egal,
das
wird zugemacht.
Aber genau das ist doch das Gute. Und genau deswegen bin ich der Meinung, dass man ihnen sogar noch mehr Bühne bieten sollte, weil die Leute sie dann eben durchschauen. Solange du ihnen eben halt nicht die Bühne bietest, hörst du halt immer nur quasi von hinten rum über deren eigenen Kanäle, warum, ne, und wir können ja gar nicht und ne, wir sind so arm. Und dann kann darauf gar nicht eingegangen werden. Während wenn du denen, ich sag sogar, einfach mal ganz dreist, wenn du denen sogar die Zügel geben würdest und die in Regierungsverantwortung sind, spätestens dann sehen die Leute, dass nichts passiert, weil sie das nicht können, weil sie eine Protestpartei sind.
Ja, aber ich glaube, dass dann ganz viel passiert, was dann erstmal nicht rückgängig zu machen ist. Was, also,
glaubst du?
Sei es allein nicht, weil du brauchst ja politische Kanäle, du musst ja der Demokratie folgen und dann kannst du nicht irgendwas machen und bestimmen, na klar, aber du kannst die Gesellschaft noch krasser spalten. Du kannst gesellschaftlich einen Keil treiben als Regierungspartei, der ist unfassbar. Das schafft ja sogar die Ampelkoalition gerade, obwohl sie die Absicht gar nicht hat. Und dementsprechend würde ich da ganz vorsichtig sein. Das würde ich nicht riskieren und würde das nicht zulassen. Da ist im Endeffekt sind wir Wähler in der Bringschuld und wir dürfen die einfach nicht wählen.
Genau.
Ja, dann wählt die CDU von mir aus, aber wählen nicht die
AfD.
Aber
dann überleg dir doch mal, warum die Leute die AfD wählen. Das ist ja die Sache. Weißt du? Oder warum sie
ich
mit ihr
nicht,
sympathisieren.
Ich sag nicht, dass nicht jeder AfD-Wähler ist ein Nazi.
Naja,
nicht jeder AfD-Wähler ist gescheitert. Nicht jeder AfD-Wähler ist einfach nur, ich mache jetzt einfach nur, was weiß ich. Es ist auch nicht so, wie damals bei der NSDAP, dass die Zeiten einfach sehr schlecht waren und dementsprechend ein starker Führer und eine starke Partei, die dir sonst was verspricht, dann an die Macht kommt. So ist es auch nicht. Aber es gibt einfach Themen in Deutschland, die Leute so krass aufwühlen, auf die die AfD konsequent drauf hämmert.
Ja.
So ist mein Empfinden.
Natürlich.
Ich meine, das ist ja gerade Meinung. Ja? Also eigentlich möchte ich nie meine Meinung so wirklich krass im Podcast sagen. Wir sind ja immer sehr neutral. Aber ich
beim außer hier, dieser Teil ist persönlich.
Genau, und ich glaube eben nicht, dass wir denen, natürlich muss man sie auch ab und zu mal einladen und die Inkompetenz feststellen, die dann einfach da ist. Aber wenn man das öfter macht, dann gibt es immer wieder Leute, die das dann rausklippen, zusammenschneiden, um in den Internetzeitalter sie besser darstellen, als sie sind. Und das halte ich für gefährlich und nicht für förderlich.
Ich glaube einfach, dass eben je mehr Bühne du ihnen eben gibst, um genau wie du sagst, zu zeigen, dass sie eben inkompetent sind, desto mehr werden den Leuten die Augen geöffnet, während sie halt sonst eben ausschließlich die eigenen Sachen, die sie produzieren, propagieren. Und da können sie sich so gut stellen, wie sie wollen. Ich meine, denk mal an die Markus-Lanz-Episode zurück. Wir haben uns noch darüber unterhalten vor ein paar Wochen, wo dieser Klimatyp da war. Der wurde von allen zerfressen. Der hatte keine Antwort auf gar nichts gehabt.
Nein, nein, nein. Der wurde von dir und von mir und von denen, die so denken, wie wir
sind. Ja, das meine ich. Vor Ort.
Ja, ja, aber genau, aber diejenigen, die seiner Partei zugewandt sind, die sehen das eben nicht. Also diese 20%, die der AfD wählen, die sagen, ja, der hat zwar keine Ahnung, aber trotzdem hält mich das nicht davon ab, AfD zu wählen. Das glaube ich halt nicht.
Und also zumindest die moderat sind, glaube ich, lassen sich von sowas halt eben überzeugen, weil es eben nicht die sind, die AfD wegen den Themen wählen oder die AfD wegen ihrer radikalisierten Art und Weise wählen, sondern weil sie eben damit zeigen wollen, naja, Protest auf der einen Seite und halt eben das Themen, über die so keiner mehr offen reden möchte, wollte, ne, Flüchtlingspolitik etc., dass das halt nur noch von der einen Seite adressiert wird.
Ja, ich finde halt, also du hast es halt am Beispiel Donald Trump gesehen, dass wenn du dem die Möglichkeit gibst, seine Sachen groß vorzutragen, dass ihm dann auch Massen folgen können. Klar. Und wenn man, natürlich hat, man konnte ihn gar nicht verstecken. Man konnte ihn ja nur canceln. Mehr kann man ja nicht tun. Das hat man ja auch später gemacht. Mhm. Aber als er die Chance hatte, hat er es genutzt und er hat zum Beispiel auch Twitter für sich gewonnen und hat dieses Medium für sich entdeckt und hat dann sozusagen dieses Thema Fake News nach vorne gebracht und all diese Bühnen, die man ihm gegeben hat, haben dafür gesorgt, dass er nachher Präsident wurde. Hm. Sowas kann schnell abrutschen, deswegen sage ich, seid da vorsichtig. Aber da hat man unterschiedliche Meinungen und meine Meinung muss auch nicht richtig sein. Es kann auch sein, dass es komplett falsch ist und kontraproduktiv eher, weil ich will ja genau das Gleiche wie du.
Ja, ja, klar, klar. Ist ja nur der Weg. Und es ist ein Damoklesschwert, da hast du recht, absolut.
Genau.
Ja. Ja. Spannend, sehr, sehr spannend.
Aber jetzt noch mal kurz zum Abschluss, lass uns da auch mal eine Wette aufstellen. Mhm. Wenn die AfD einen Bundeskanzlerkandidat stellen sollte, wer wird es?
Leider Gottes vermute ich, dass es Björn Bernd Höcke wird.
Okay, spannend. Warum? Mhm.
Ich glaube einfach, dass sie nicht mehr drum herum kommen werden, weil er in der Partei selbst so ein großes Standing sich baut und erbaut hat, das höchstwahrscheinlich nur noch weiter ausbauen wird bis dann.
Okay. Glaube ich zum Beispiel nicht. Mhm. Ich glaube, dass der diesen rechten, radikalen Flügel bedient und sich aber einige von dem auch noch abschrecken lassen und sich distanzieren wollen. Ich glaube, dass es eher, also die noch fast gefährlicheren sind für mich ja Alice Weidel oder Gauland oder auch Meuthen, weil die natürlich mit ihrer, ich sag mal, auch Intelligenz, die sie halt auch haben, ja, also so eine Alice Weidel kann sich halt gut ausdrücken, die ist unfassbar belesen, kann ganz, ganz viele Leute zitieren, die ist nicht dumm, ja.
Nee, das nicht.
Die weiß ganz genau, die weiß auch ganz genau, wie sie was sagen muss, um natürlich auch populistisch rüberzukommen, zu polarisieren, genau. Und also ich glaube, dass es die Weidel wird.
Weidel, ja, gut möglich. Sehr, sehr gut möglich. Sehen wir dann in 2 Jahren. Oder hoffentlich kommt es gar nicht erst so weit.
Genau, ich hoffe, dass das jetzt auch nur so ein Trend ist und die dann auch wieder runtergehen. Aber sollte es so weitergehen, dann müssen wir auch das akzeptieren. Es ist halt Demokratie. Wenn die gewählt werden, ist das so.
Klar.
Und dann müssen wir gucken, dass wir irgendwie klarkommen.
Absolut, absolut. Ja, meine Liebe, ich muss jetzt auch mal gucken, wie wir die nächsten 2 Wochen klarkommen, indem wir wieder nicht miteinander sprechen werden. Oder zumindest nicht im Podcast sprechen werden. Freue mich aber umso mehr. War eine tolle Zeit heute mal wieder. Etwas länger als sonst, aber trotzdem hat es mir gefallen. Ich hoffe, es hat auch euch gefallen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr wisst ja, wie immer, like, share, faithful, subscribe. Bewertet uns gerne, falls das noch nicht gemacht war oder ist. Und meine liebe Paula, ich würde sagen, wir hören uns mal wieder in 2 Wochen, oder?
Ich freue mich drauf. Es war eine sehr, sehr schöne Folge. Sehr informativ.
Absolut, absolut. Ja. Mit ganz vielen schönen Sachen, die ich auch vorher noch nicht wusste.
Ha, tschüss mal. Ciao, Leute.
Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.